Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Land im Chaos, so heißt unsere Sendung heute. Und das Land, über das wir sprechen wollen, das ist die Zentralafrikanische Republik. Seit rund einem Jahr herrscht in dem Land blutiger Bürgerkrieg. Seit einem Putsch kämpfen christliche Milizen gegen muslimische Rebellen und die gesamte Bevölkerung leidet darunter. Wir sprechen heute in der Sendung darüber, wie es im Moment aussieht in dem Land und wie zum Beispiel Hilfsorganisationen versuchen, die Not der Menschen dort zu lindern. Eine solche Hilfsorganisation ist Kap an Amour. Die Organisation wurde von Rupert Neudeck gegründet und hilft mit ärztlicher Versorgung in Krisengebieten und eben auch mit Projekten in der Zentralafrikanischen Republik. Durch die Sendung begleiten würde mich deshalb Werner Strahl. Er ist Vorsitzender bei Kap an Amour. Guten Tag, Herr Strahl. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Wie kam es eigentlich dazu, dass die Zentralafrikanische Republik im Chaos versinken konnte? Dazu hören wir gleich mehr. Mein Name ist Anna Kohn. Herzlich willkommen zur Sendung. Domradio weltweit, heute zur Zentralafrikanischen Republik. Seit einem Jahr herrscht dort Bürgerkrieg und die Lage der Menschen ist erschreckend. 650.000 Menschen sind auf der Flucht innerhalb des Landes, 280.000 sind ins Ausland geflüchtet. Wie konnte es überhaupt so weit kommen und was ist das eigentlich für ein Land, die Zentralafrikanische Republik? Verena Tröster und Benedikt Kaiser haben für uns die wichtigsten Fakten gesammelt.
Das Land.
Die Zentralafrikanische Republik liegt mitten im Herzen von Afrika. Sie ist eine ehemalige französische Kolonie. Das Land grenzt an den Tschad, den Sudan, den Südsudan, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo und Kamerun. Die Zentralafrikanische Republik ist etwas kleiner als Frankreich, hat aber nur knapp 5 Millionen Einwohner, so viele wie das Saarland und Rheinland-Pfalz zusammen. Die Analphabetenrate ist sehr hoch, über 60% der Einwohner können nicht lesen und schreiben. Die Hauptstadt des Landes ist Bangui. Sie liegt im Süden des Landes, wo vor allem Christen wohnen.
Der Putsch.
Seit einem Jahr herrscht Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. Aus dem muslimischen Norden des Landes kam das Milizenbündnis Seleka, das im März 2013 die Hauptstadt Bangui einnahm. Der christliche Präsident François Bozizé floh aus dem Land und einer der Anführer der Seleka, Michel Djotodia, erklärte sich zum Präsidenten. Er versuchte, die Rebellengruppen aufzulösen. Viele weigerten sich aber, ihre Waffen abzugeben. Es kam zu schweren Plünderungen.
Die Anti-Balaka.
Als Reaktion auf die Seleka bildeten sich Ende 2013 christliche Selbstverteidigungsgruppen, die Anti-Balaka. Sie bestehen mittlerweile aus 60.000 bis 70.000 Mann. Die Hälfte davon sind in der Hauptstadt Bangui aktiv. Anti-Balaka und Seleka-Gruppen liefern sich tödliche Auseinandersetzungen. Amnesty International glaubt, dass die Anti-Balaka eine Art ethnische Säuberung gegen die muslimische Bevölkerung praktizieren.
Die Übergangsregierung.
Die Regierung konnte der Spirale der Gewalt zwischen christlichen und muslimischen Gruppen nichts mehr entgegensetzen. Im Januar 2014 gab Präsident Michel Djotodia seinen Rücktritt bekannt. Eine Übergangsregierung unter Präsidentin Catherine Samba Panza übernahm die Macht. Sie soll die Regierung bis zu den geplanten Neuwahlen im Februar 2015 führen.
Internationale militärische Hilfe.
Zurzeit versuchen 2000 französische und 5500 afrikanische Soldaten, den Konflikt einzudämmen. Unterstützung sollen sie von einer etwa 1000 Soldaten starken Truppe der Europäischen Union erhalten. Eine UN-Friedenstruppe mit 12.000 Mann soll folgen.
Und seit dem Putsch im März vergangenen Jahres hält die Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik an. Wie die Lage dort im Moment ist, darüber spreche ich gleich mit Werner Strahl von Kap an Amour. Sie hören das Domradio mit der Sendung weltweit. Ein Jahr Bürgerkrieg. Die Zentralafrikanische Republik leidet unter dem Konflikt zwischen christlichen Milizen und muslimischen Rebellen. Kap an Amour, das ist eine Organisation von deutschen Ärzten, das ist eine der Hilfsorganisationen, die dort vertreten sind. Kap an Amour hat dort ein Krankenhaus übernommen. Bei mir ist Werner Strahl, der Vorsitzende von Kap an Amour. Herr Strahl, Sie sind mit einem Team von 4 Leuten jetzt in der Zentralafrikanischen Republik vertreten. Ihr Mitarbeiter Volker Rath leitet das Projekt. Sie stehen in engem Kontakt mit ihm. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihm gesprochen?
Gestern Abend konnte ich ein langes Gespräch mit ihm führen.
Und wie geht es ihm? Wo ist er denn gerade unterwegs?
Er ist zurzeit in unserem Krankenhaus Bossombele. das wir übernommen haben und aufgebaut haben und jetzt in Funktion setzen müssen. Aber er ist natürlich im Land viel unterwegs, da er die Einkäufe tätigen muss, da er auch zwei weitere Krankenhäuser, die wir jetzt betreuen, noch unter seine Obhut genommen hat und die organisatorischen Recherchen auch durchführen muss. Wo müssen wir gegebenenfalls Gesundheitsstationen einrichten, damit wir nicht so weit vom Krankenhaus die Patienten kommen lassen müssen? Also es sind vielfältige organisatorische Aufgaben, die er auf sehr erfahrene Weise macht.
Sie sagen erfahrene Weise. Jetzt kam heute Morgen aber die traurige Meldung, dass drei Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in der Zentralafrikanischen Republik getötet wurden. Wie gehen Sie denn mit solchen Meldungen um? Wird das etwas an Ihrer Arbeit ändern? Wie geht auch Volker Rath vor Ort damit um?
Ja, über solche Nachrichten, die mich auch heute Morgen getroffen haben, sind wir natürlich immer sehr erschreckt. Andererseits ist das ein großes Land und der Nordwesten der Zentralafrikanischen Republik ist unter Umständen weit weg. Also wir wissen noch nichts Näheres darüber, aber gerade gestern habe ich mit Volker Rath wie jedes Mal über seine Einschätzung der Sicherheitslage gesprochen und er sagte, sie fühlen sich jetzt, nachdem wir eine Wohnung gebaut haben im Krankenhauskomplex, wo sie wohnen können und die weiten Reisen wegfallen, doch sehr sicher eigentlich. Und zumal wir jetzt seit zwei Monaten wirklich mit der Arbeit begonnen haben und die Arbeit sichert uns ab, wenn die Menschen sehen, wir sind Helfer, wir sind nicht irgendwelche Touristen, die durchs Land fahren oder Neugierige, sondern wir unterstützen sie, gewinnen wir schnell die Herzen der Bevölkerung und finden Rückhalt, was uns schützt.
Sie haben gesagt, Sie haben jetzt auch eine Wohnung gebaut in dem Krankenhaus. Wie lebt denn das Team da vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen?
Sehr bescheiden und trotzdem über jeden Fortschritt sind wir glücklich. Wir haben seit jetzt zwei Wochen fließend Wasser im Krankenhaus. Das war vorher nicht möglich. Wir brauchten Strom dazu. Wir haben Strom wieder, der fast den ganzen Tag läuft. Gestern gab es wieder Generatorprobleme. Aber das sind natürlich Luxusdinge, die vorher gar nicht da waren. Da musste man sich mit einer Gießkanne begießen, um gewaschen zu werden. Und wir leben also mit der Bevölkerung zusammen. Im Krankenhaus haben wir keinen besonderen Luxus. Jeder hat jetzt endlich ein eigenes Zimmer. Vorher wohnten alle zusammen in zwei kleinen Räumen oder mussten immer von einem Nachbarort dorthin fahren. Also diese Transporte, die fallen jetzt weg und dadurch ist das Team kontinuierlich vor Ort und kann voll in die Arbeit einsteigen.
Das heißt aber auch, man muss sich, wenn man mit ihnen in so ein Land geht, auch darauf einstellen, dass man so die Bevölkerung und dass man keine Sonderbehandlung sozusagen bekommt.
Das sehen wir als ganz, ganz wichtig an. Man kann die Bevölkerung nur ausreichend versorgen, wenn man mit der Bevölkerung sozusagen auch auf gleicher Ebene lebt, mit ihnen auch mal leidet. Das macht ein bisschen der Abenteuergeist unserer Mitarbeiter aus, aber auch die Solidarität und die Sicherheit. Wenn wir uns ein Schwimmbad bauen würden und dann erst anfangen würden zu arbeiten, dann wäre das genau der falsche Schritt. Wir brauchen das Vertrauen der Bevölkerung und das ist auch Leben eigentlich in Armut und Einfachheit.
Sie haben jetzt als Organisation schon Nothilfe ja in einigen Krisengebieten geleistet. Sie haben sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, schon einiges gesehen. Ja. Wie schätzen Sie denn die Krise in der Zentralafrikanischen Republik ein?
Als sehr gefährlich, weil zurzeit Chaos herrscht im Lande, keine Ordnungskräfte da sind. Die lokale Armee der Zentralafrikaner ist aufgelöst und entwaffnet worden. Sie könnte wieder unter Waffen gestellt werden, aber die Franzosen haben sie entwaffnet, weil keine richtige Ordnung in dieser Armee war. Und jetzt ist das Chaos eingetreten. Es gibt keine zentrale Macht mehr und die Soldaten, die aus dem Ausland kommen, die Miska-Truppen und die Franzosen sind nicht in der Lage, ein so großes Land zu schützen, sondern sie können nur punktuell vorhanden sein, um Schutz auszuüben. Und sie kennen das Land ja auch nicht. Und fremde Soldaten haben immer Angst und dann wird zu früh geschossen unter Umständen. Und die marodierenden Anti-Balaka-Truppen, das sind meist junge Menschen, die der Haus und Hof verloren hatten, als die Seleka-Truppen über sie herfielen und jetzt Rache üben. Die haben auch nie richtig Frieden kennengelernt und sind in einer verzweifelten Situation und sind teilweise auch mit Drogen belastet und Alkohol, wie mir gestern Volker Rath sagte, sodass da Gewaltmaßnahmen stattfinden, die wir uns gar nicht vorstellen können und die ja in allen Konflikten, aber auch in Europa, als wir die Jugoslawien-Nachfolgekriege hatten, auch hier stattgefunden haben. Also wir sind als Menschen nicht anders, nur die Not ist größer.
Das sagt Werner Strahl von Kap Anamur. Und wenn Sie mehr über Kap Anamur erfahren wollen, auf unserer Internetseite domradio.de finden Sie einen Link zur Homepage der Organisation und natürlich auch noch mehr Informationen zur Zentralafrikanischen Republik. Land im Chaos heißt unsere Sendung. Die Zentralafrikanische Republik ist unser Thema heute hier bei Domradio weltweit. Bei mir ist Werner Strahl von Kap Anamur. Die Hilfsorganisation hat ein Projekt in der Zentralafrikanischen Republik. Sie leitet dort ein Krankenhaus in der Nähe der Stadt Boisemele. Herr Strahl, fangen wir mal mit den Grundlagen an. Das Krankenhaus liegt in Boisemele. Was ist das für eine Gegend?
Das ist etwa 160 Kilometer von der Hauptstadt gelegen im Norden in einer Savannenlandschaft, eine sehr fruchtbare Gegend, in der Landwirtschaft wunderbar getrieben werden könnte. Etwa 130.000 Menschen haben im Distrikt Boisemele gelebt, bevor im Januar das Chaos losbrach und die Leute ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden, indem die Dörfer abgebrannt wurden und auch keinerlei Materialien mehr in dem eigentlich gut eingerichteten Krankenhaus waren, das ausgeplündert wurde, und im Krankenhaus fanden sich, als wir dorthin kamen, weder Arzt noch Patienten. Eigentlich konnte sich die Bevölkerung immer gut versorgen und man lebte zusammen mit der agrarischen Bevölkerung, die Ackerbau trieb, und der muslimischen Bevölkerung, die Handel und Viehzucht betrieb. Das ging gut, bis durch die Attacken aus dem Norden dann die ganze Ordnung zusammenbrach und die Leute fliehen mussten.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Krankenhaus war mal gut ausgestattet, als Sie dahin kamen, aber nicht mehr. Jetzt sind wieder Ärzte da. Wer arbeitet denn da jetzt?
Ja, unser Volker Rath, der als Organisator schon in vielen Ländern war, hat dieses Krankenhaus aufgespürt auf seiner Fahrt in den Nordwesten, um zu gucken, wo man außerhalb der Hauptstadt, wo viele Hilfsorganisationen sind und sich drängeln, wo man außerhalb der Hauptstadt der Bevölkerung wirklich helfen konnte und helfen musste. Und da bot sich dieses Krankenhaus, was baulich in einem relativ guten Zustand war, eigentlich an, dort wieder mit Medizin anzufangen, weil irgendwo die Leute ja leben mussten, die vorher im Krankenhaus gearbeitet haben. Und da fand sich der ehemalige Chefarzt Dr. Kanga wieder ein, als er hörte, da sind Leute aus dem Ausland und das ist ein hervorragender Allgemeinmediziner, mit dem wir wunderbar die Arbeit wieder beginnen können. Mhm. Und wir haben angefangen, Gehälter zu zahlen und dann fanden sich auch wieder Mitarbeiter im Krankenpflegedienst, in der Technik, in dem Maurerbereich und auch Ärzte, die zwar in der Ausbildung noch recht schlecht sind, aber bildungshungrig sind und gerne auch den Anweisungen folgen oder dem Unterricht folgen, den wir ihnen gleich bei Beginn geben.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Chaos brach aus, auch in diesem Teil des Landes. Wie ist denn die medizinische Lage? Also was für Verletzungen werden da im Krankenhaus behandelt? Sind das auch Menschen, die von dem Konflikt direkt betroffen sind?
Am Anfang waren das lediglich Menschen, die vom Konflikt betroffen wurden. Wir haben sehr, sehr viele Menschen mit Machetenverletzungen und Schussverletzungen gehabt. Der Krieg dort findet nicht mit ganz martialischen Großwaffen statt, mit Raketen, sondern der Kampf ist von Mensch zu Mensch oder per Gewehr- oder Pistolenschüssen aus großer Nähe. Und demnach finden wir viele schreckliche Verletzungen, die wirklich auch als Terrorakte begehen wurden. Ich möchte da nicht drüber reden, über diese Schlachtereien, die da stattgefunden haben, denn das hat sich schon jetzt erheblich gebessert. Die Separation der beiden Bevölkerungsgruppen ist weitgehend erfolgt. Also zurzeit leben da hauptsächlich die christliche Bevölkerung in Boisemele. Aber aus dem Wald kommen immer mal wieder fast verhungerte Moslems, die sich versteckt haben. Und einige treten auch noch offiziell auf. Die meisten Moslems sind inzwischen durch Transporte in andere Regionen gebracht worden, also entweder zur Hauptstadt oder in Richtung Kamerun oder in Richtung Tschad, wo sie auch auf muslimische Bevölkerung treffen und nicht von den Nachbarn eben verfolgt werden.
Wie funktioniert das denn? Sie haben gesagt, Sie haben trotzdem muslimische Patienten, auch Muslime und Christen in einem Krankenhaus. Was machen Sie da für Erfahrungen?
Ja, die Erfahrungen sind, dass wir nicht einschätzen können, da beide die gleiche Sprache sprechen, einschätzen können, wo gehören sie hin und wo tritt eventuell plötzlich wieder die Wut zutage, sodass tatsächlich Tätlichkeiten stattfinden. Und deshalb haben wir jetzt Überlegungen, ob wir nicht am Krankenhaus einen Bereich machen, der auch gegebenenfalls von den umgebenden Soldaten, wir haben auch französische Soldaten bei uns im Krankenhaus, wir fordern in unserem Krankenhaus immer Waffenfreiheit. Andererseits in der Umgebung sind Soldaten, die also auch für Ordnung sorgen wollen. Und ob wir in Rücksprache mit denen Flüchtlinge, die gegebenenfalls Gefahr laufen, überfallen zu werden, nicht im Krankenhaus oder in Krankenhausnähe doch schützen können und versorgen können.
Das sagt Werner Strahl von Kap Anamur. Kap Anamur hat ein Krankenhaus übernommen in Bois-Saint-Bély im Nordwesten der Zentralafrikanischen Republik. Wir reden gleich weiter. Bleiben Sie dran hier bei Domradio weltweit. Domradio weltweit. Wir sprechen heute über die Zentralafrikanische Republik und gerade eben erreicht uns die Meldung, dass es dort einen Anschlag gab. Wir hatten heute Morgen schon davon berichtet, dass 3 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen getötet wurden. Jetzt heißt es, mindestens 22 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Ein französischer Sender berichtet, dass die Menschen schon am Samstag bei einem Angriff auf die Klinik einer internationalen Hilfsorganisation in Nangabogila, das ist etwa 450 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangui, umkamen. Unter den Getöteten sind eben auch die 3 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Ersten Informationen zufolge geht dieser Anschlag auf das Konto der Rebellenkoalition Seleka, also der muslimischen Koalition. Wie der Sender weiter berichtet, wollten diese Rebellengruppen offensichtlich diese medizinische Einrichtung plündern. Und dann kam es eben zu dem Anschlag. Bei mir ist Werner Strahl von Kap Anamur. Kap Anamur ist auch vertreten in der Zentralafrikanischen Republik mit dem Hilfsprojekt, über das wir eben schon gesprochen haben. Wenn sowas vorkommt, wünschen Sie sich da manchmal, Sie könnten Ihre Mitarbeiter zurückziehen und das Projekt aufgeben?
Das Projekt aufzugeben wünschen wir uns nie, wenn das Projekt sinnvoll erscheint. Aber unsere Mitarbeiter in Sicherheit zu haben, das wünschen wir uns tatsächlich oft. Diese Entscheidung müssen wir fällen nach Rücksprache mit unseren Mitarbeitern vor Ort, mit denen wir alle per Internet oder Satellitentelefon verbunden sein können. Die müssen entscheiden, wie sie die Sicherheitslage ansehen. Und wir müssen von außen, wo wir oft einen besseren Überblick bekommen können, auch diese Entscheidung treffen. Und dann gemeinsam wird überlegt, ob man evakuiert oder nicht.
Und ab welchem Zeitpunkt wird evakuiert? Also die Lage ist ja offensichtlich gefährlich. Die Zentralafrikanische Republik ist ein sehr gefährliches Pflaster auch für Hilfsorganisationen. Ärzte ohne Grenzen hat schon mal angekündigt, ihre Hilfestellungen zurückziehen oder ihre Mitarbeiter auch zurücknehmen zu müssen, wegen der Gefahr im Land. Wann ist denn für Sie so ein Zeitpunkt erreicht, wo Sie sagen, es geht nicht mehr?
Ja, wenn wir also wirklich akut um Leib und Leben unserer Leute fürchten und sind wir schon eine Weile im Land. Ich weiß über dieses andere Krankenhaus leider nicht Bescheid. Wir arbeiten ja in ganz kleinen Gruppen. Wir haben also nur 4 Leute in der Zentralafrikanischen Republik, die schon gut bekannt sind im Land. Und wir arbeiten auch nicht mit Riesenlagern, sondern wir kaufen lokal ein und führen nicht von außen große Mengen Nahrungsmittel ein oder sowas. Ein kleines Lager ist immer günstiger zu verteidigen oder die Bevölkerung sieht auch, dass wir selbst nicht im Luxus leben, sondern ganz bescheiden mit den betreuten Leuten, sodass wir oft lokal einen viel besseren Schutz haben, als wenn wir uns jetzt auf die gefährliche Reise zum Beispiel begeben würden. Wir erleben es in den Nuba-Bergen im Sudan, dass wir in der Regenzeit gar nicht raus können und uns im Lande sicherer fühlen, als wenn wir uns auf die gefährliche Reise bei der Regenzeit auf die Flucht begeben würden. Auch da sind wir im Kriegsgebiet. Und unsere Leute vor Ort haben entschieden, wir bleiben hier, weil wir uns hier sicherer fühlen als auf langen Wegen. Denn da ist man denn nie von bekannten Leuten geschützt.
Das heißt, diese enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung schützt sie auch. Wie sieht es denn mit der Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen aus? Bestehen da Kooperationen? Hilft man sich gegenseitig? Kennt man sich?
Natürlich hilft man sich immer. Aber wir sehen jetzt in der Zentralafrikanischen Republik das Problem, dass in der Hauptstadt Bangui sich viele Organisationen, weil sie dort direkt einen Flughafen haben, weil sie auch dort direkt weg können und leicht Nachschub hinbringen können, die häufen sich dort und drängeln sich richtig, während das weite Land oft unversorgt ist. Und deshalb haben wir eigentlich das Prinzip, nie in die Hauptstädte zu gehen, wo eine Überversorgung oft stattfindet, sondern aufs Land zu gehen, wo wir wirklich gebraucht werden und mit kleinen Teams viel erreichen können.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind auf dem Land, Sie haben da ein Krankenhaus übernommen und versorgen auch noch 2 weitere mit Verbandszeug und Medikamenten. Woher bekommen Sie denn eigentlich die Versorgung?
Die Versorgung ist erstaunlicherweise in fast allen afrikanischen Ländern oder in allen Notländern, auch irgendwo aus den Randgebieten, wo keine Unruhen herrschen, zu schaffen. Und oder wenn wir in Afrika, in Ostafrika Hilfe brauchen, dann finden wir aus Nairobi zum Beispiel immer mit Flugzeugen leichte Möglichkeiten einzukaufen. Aber unser Prinzip ist eigentlich immer, die örtlichen Händler, die noch funktionieren, zu unterstützen und deshalb nach Möglichkeit vor Ort kaufen und den Handel aus dem Ausland, den betreiben auch diese Händler. Wir bringen also recht wenig Material, außer ganz spezielle medizinische Materialien eventuell, aus Deutschland, sondern kaufen lokal ein, meist viel, viel preiswerter und haben dann auch die Möglichkeit, Geräte zum Beispiel lokal warten zu lassen, wenn es notwendig ist und brauchen keine Techniker aus Deutschland einzufliegen.
Domradio weltweit. In der Zentralafrikanischen Republik sind fast 1 Million Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Kämpfen. Und angefangen hat das alles mit den muslimischen Rebellen, die den christlichen Präsidenten gestürzt haben. Daraufhin begann der Konflikt zwischen Christen und Muslimen. Trotzdem ist die Situation im Kern eigentlich kein Religionskrieg. Daraufhin weist zumindest der Erzbischof von Bangui, der Hauptstadt des Landes, Erzbischof Nasapala Inga, immer wieder hin. Er hat uns hier im Domradio besucht und dabei sagte er:
Actuellement en Centrafrique, vous ne trouvez pas des gens qui se battent à cause de la Bible.
Sie finden in Zentralafrika niemanden, der wegen der Bibel, des Korans, des Kreuzes, wegen der Moschee oder wegen einer Kirche kämpft. Sie bekämpfen sich, weil man ein Mitglied ihrer Familie getötet hat, weil sie voller Hass und Rache sind. Sie finden an der Spitze der Milizen weder Priester noch Imame. Deswegen ist es kein interreligiöser Konflikt, sondern es geht um Macht.
De pouvoir.
Tatsächlich, sagt der Erzbischof, werde die Religion instrumentalisiert. Bei jungen Menschen werde der Hass geschürt und sie würden aufgehetzt. Die Situation ist mittlerweile so aufgeheizt, dass auch die Vereinten Nationen jetzt vor einem Völkermord in der Zentralafrikanischen Republik warnen. Und diese Sorge sei berechtigt, sagt der Erzbischof.
Parce que y a des signes précurseurs.
Es gibt Anzeichen, denn in einigen Städten gibt es keine Muslime mehr. Sie wurden verjagt, sind geflohen oder man hat sie umgebracht. Das sind Vorzeichen. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es zu regelrechten Säuberungsaktionen kommen und man wird alle Muslime ohne Unterschied töten. Das ist gefährlich.
Et si on fait pas attention, ça va être l'épuration d'un groupe où on va décider de tuer tous les musulmans sans distinction et ça c'est dangereux.
Und um für Ruhe zu sorgen, sind jetzt schon rund 1600 französische und 5000 afrikanische Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik stationiert. Gerade hat auch die EU noch einmal 1000 Soldaten dahin geschickt. Im September sollen 12.000 Soldaten der UN folgen. Deutschland wird sich an der Operation allerdings weitgehend logistisch beteiligen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Truppen der Bundeswehr am Boden schon kategorisch ausgeschlossen, aber die Luftwaffe wird den EU-Einsatz unterstützen. Aber auch jeder Einzelne von uns kann etwas tun, sagt der Erzbischof von Bangui.
Chrétiens et musulmans, notre destin est uni. Nous sommes tous les fils de ce pays qui s'appelle la République centrafricaine.
Wir Christen und die Muslime haben doch eine gemeinsame Heimat, die Zentralafrikanische Republik. Und ich wünsche mir von den deutschen Katholiken, dass sie für uns beten und dass sie uns nicht vergessen und dass sie uns helfen, dass das Leiden ihrer Glaubensbrüder in der Zentralafrikanischen Republik gelindert werden kann.
Atténueront la souffrance de leurs frères qui sont en République centrafricaine.
Das sagt der Erzbischof von Bangui von der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, als er uns im Domradio besucht hat. Das komplette Interview, das mit können Sie übrigens nachlesen und zwar auf unserer Internetseite domradio.de. Christen gegen Muslime, Muslime gegen Christen. In der Zentralafrikanischen Republik bekämpfen sich religiöse Gruppen. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Ganz so einfach ist es aber nicht, sagt zum Beispiel André Stiefenhöfer vom katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Kirche in Not engagiert sich in der Zentralafrikanischen Republik und ich habe André Stiefenhöfer gefragt, ob die Krise dort seiner Meinung nach eigentlich ein religiöser Konflikt ist.
Das ist etwas schwer zu begreifen, das gebe ich auch zu, dass das eigentlich kein religiöser Konflikt ist. Es ist natürlich so, dass auf der einen Seite Muslimen stehen und auf der anderen Seite Christen. Was man aber verstehen muss, ist, dass Christen und Muslime vor dem Einmarsch dieser Seleka-Rebellen eigentlich völlig friedlich nebeneinander gelebt haben. Also es hat sich auch keiner darum geschert, ob der Nachbar jetzt Muslim oder Christ ist. Man hat einfach im Dorf zusammengelebt. Diese starke Fixierung auf die Religion, die kam eben erst dadurch, dass diese islamistisch geprägten Rebellen eine Spur der Verwüstung durchs Land gezogen haben. Das heißt, das hat aber auch den Westen damals überhaupt nicht interessiert. Hätte man da rechtzeitig eingegriffen, hätte man da vielleicht noch das Schlimmste verhindern können. Hier muss man auch verstehen, dass der Grund in dieser ganzen Gewalt natürlich auch in der extrem ärmlichen Lage des Landes liegt, in der fehlenden Bildung und Ausbildung der Leute. Die meisten Leute können ja noch nicht mal lesen in der Zentralafrikanischen Republik, geschweige denn irgendwie ihre Gefühle im Zaum halten. Also dort spielt es einfach nur eine Rolle. Du bist in mein Dorf gekommen, du hast mir alles genommen, du hast mein Dorf niedergebrannt. Ja, was bist du denn? Du bist Muslim, darum sind jetzt alle Muslime böse. Umgekehrt genauso. Die Muslime denken sich, ja, wer greift mich da jetzt an? Ja, das sind die Christen. Hatte ich bisher zwar keine Probleme mit, aber offensichtlich sind die böse.
Mhm. Jetzt haben Sie schon geschildert, wie verfahren die Situation ist. Glauben Sie noch daran, dass es eine Chance auf ein friedliches Zusammenleben nach dem Konflikt gibt? Und was müsste dafür passieren?
Im Grunde ist das Problem, dass man die Konfliktlösung den Leuten vor Ort überlassen hat und die Leute dazu nicht in der Lage sind. Denn ihre Reaktion war einfach, wie ich das schon geschildert habe, Selbstverteidigungsgruppen zu bilden und einfach auf den anderen loszugehen, den sie jetzt als Feind ausgemacht haben. Das heißt, es gibt keine Vermittler dort vor Ort. Was der Westen jetzt tun kann und auch tut, ist, dass er Truppen dorthin schickt, um die Streithähne sozusagen auseinanderzuhalten. Was wir schon seit Jahren und Jahrzehnten in der Zentralafrikanischen Republik tun, ist es eben genau solche Führer, solche Leiter auszubilden und in die einzelnen Kommunen zu schicken, die Leute im Zaum halten können. Sprich Priester, Ordensleute, die dort vor Ort eben die Organisation übernehmen. Also es ist oft so, dass die Missionsstation, die katholische, in den einzelnen Dörfern die Berater auch des Bürgermeisters sind, die sämtliche sozialen Strukturen aufrechterhalten. Das heißt, das tun wir weiterhin. Es ist auch weiterhin eine unserer Hauptaufgaben, dort auch die Priester auszubilden, dass es eben wieder Leute gibt, die Leute, ja, man muss es schon so sagen, im Zaum halten und die dann auch Versöhnung bewirken. Denn was man ja auch sagen muss, ist, dass dieser ganze Konflikt Muslime, Christen auf der Ebene der Eliten im Lande überhaupt nicht stattfindet. Im Gegenteil, die muslimischen Geistlichen suchen den Schulterschluss mit den christlichen Geistlichen, mit dem Erzbischof und seinem Klerus. Also von der Spitze, von den gut ausgebildeten Leuten sind sich eigentlich alle einig, dass das kein religiöser Konflikt ist und nicht sein soll. Und es ist eigentlich auch die Aufgabe dieser örtlichen Eliten, das wieder nach unten an die Basis zu bringen und ihre Leute wieder zusammenzubringen. Also auch dieses gemeinschaftliche Leben.
Herr Stiefnufer, eine letzte Frage nochmal, damit wir das nochmal zusammenfassen. Sie sagen, es ist kein religiöser Konflikt, es ist eigentlich genauso gut ein politischer wie auch ein ethnischer. Was sind denn dann für Sie die Grundlagen? Also warum konnte es überhaupt dazu kommen? Was ist die Grundlage dieses Konflikts, wenn es nicht die Religion ist?
Ich denke, die Grundlagen für den Konflikt sind machtpolitisch. Es gibt in dieser Region so viele bewaffnete Gruppierungen, so viele Rebellengruppen in Anführungszeichen und auf der anderen Seite recht schwache Staaten. Das war das Problem der Zentralafrikanischen Republik. Es gab keine Grenzsicherung. Die Armee war eigentlich nicht in der Lage, dieser Seleka auch etwas entgegenzusetzen. Seleka bedeutet ja übersetzt so etwas wie Allianz. Das heißt, das sind viele kleine, zersplitterte, teilweise islamistische Rebellengruppen, die sich plötzlich aber zusammenschließen konnten und dadurch eine große Stärke erhalten haben. Und mit dieser Stärke sind sie in dieses Land eingefallen. Ja, warum? Weil sie es konnten und weil sie sich davon versprochen hatten, na, was man sich halt so verspricht als Rebellengruppe, Macht, Einfluss, Reichtum. Na, also das hatte weniger religiöse Hintergründe als vielmehr ganz einfache machtpolitische.
Das sagt André Stiefnufer von Kirche in Not. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zentralafrikanische Republik darf kein zweites Ruanda werden, das hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gesagt. In Ruanda ermordeten Mitte der 90er Jahre die ethnische Gruppe der Hutu Hunderttausende von Tutsi. Und damit sich so etwas in der Zentralafrikanischen Republik nicht wiederholt, hat die UN jetzt beschlossen, 12.000 Soldaten in die Zentralafrikanische Republik zu schicken. Die EU will ebenfalls 1000 Mann in das Land senden. Allerdings, sagt die UNO, kann die Truppe erst im September in Zentralafrika ankommen. Werner Strahl von Kap Anamur ist bei mir. Herr Strahl, was bedeutet dieser militärische Einsatz für Sie und was wird das auch verändern für Ihre Arbeit als Hilfsorganisation?
Da kann ich natürlich nicht als Fachmann militärischerseits zu antworten, aber die Situation sehe ich als zwingend an, dass irgendwelche ordnenden Kräfte im Land auf neutraler Basis versuchen, Ordnung zu schaffen, um dann wieder zur Vernunft zu kommen. Die Bevölkerung ist total verängstigt, es ist Wut und Hass und die jungen Menschen, die jetzt gar nichts anderes erleben als die Kriegssituation, können sich auch nicht vorstellen, wie eine friedliche Zukunft aussehen sollte. Deshalb brauchen wir ordnende Kräfte, die aber möglichst intelligent eingesetzt werden und die aber auch die das Recht haben, sich durchzusetzen. Und das ist ja oft die Schwäche der UN-Truppen gewesen, dass sie kein ausreichendes Mandat haben, auch wirklich einzugreifen und zu schützen.
Jetzt kann bis September, bis die Truppe da ist, noch viel passieren. Und auch dann ist ungewiss, wie sich das Land weiterentwickelt. Was schätzen Sie denn? Wie geht es weiter mit der Zentralafrikanischen Republik? In welche Richtung geht das Land?
Das Land, was zurzeit im Chaos ist, kann sicherlich nicht in kurzer Zeit zur Demokratie unserer Machart geändert werden. Es braucht starke Strukturen und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Zurzeit ist durch die Seleka, durch den Seleka-Einsatz und die Antabalaka-Aktionen die Infrastruktur im Lande total gestört. Es gibt keinen Handel mehr, es gibt keine Händler mehr. Die Nahrungsversorgung kann nicht erfolgen. Die großen Viehherden, der Fuhl der örtlichen Bevölkerung, meist muslimischen Bevölkerung, werden zurzeit abgeschlachtet. Es gibt in Banjul sehr viel Fleisch zu kaufen, sehr billiges Fleisch, aber in der Zukunft.
In der Hauptstadt meinen Sie richtig?
In der Hauptstadt. Zurzeit gibt es aber für die Zukunft gibt's kein Fleisch mehr und kein Vieh. Und das ist eine Katastrophe. Also erst durch allmählichen Aufbau, durch Wiederherstellung eines gewissen Grades von Wohlstand, durch unter Umständen erzwungenen Frieden, dass also die Bevölkerung klar gesagt bekommt, ohne Frieden geht's gar nicht, gibt die Waffen ab. Ähnlich wie in Ruanda, wo auf ziemlich diktatorische Weise jetzt wieder eine relativ friedliche Bevölkerung geschaffen wurde, indem gesagt wurde, von oben herab, ihr seid alles Ruanda, ihr seid nicht mehr Tutsi und Hutus. So muss es wahrscheinlich auch in der Zentralafrikanischen Republik innerhalb von vielen Jahren, und da rechne ich mit 10 bis 20 Jahren, wieder zum Frieden kommen.
Jetzt sind für nächstes Jahr auch Wahlen angesetzt. Was glauben Sie, wird das nochmal verändern?
Ja, ich kann mir unter den jetzigen Zuständen überhaupt nicht vorstellen, wie man dort Wahlen wählen soll. Einmal sind der große Teil der Bevölkerung nicht des Lebens und Schreibens kundig. Sie vertrauen ihren örtlichen Führern. Aber eine Wahl im ganzen Land durchzuführen, wird kaum möglich sein, weil Wahlbüros nicht möglich sind, weil die Bevölkerung auf der Flucht und auf der Wanderung ist. Wir nehmen ja an, dass 1 Million außerhalb des Landes sind. Wie sollen die wieder zur Wahl gerufen werden können? Also ich glaube, das geht nur unter internationaler Kontrolle auch, unter einer Erfassung der Bevölkerung. Es müssen ja Wahlpapiere ausgegeben werden, um überhaupt die Leute zur Wahl zu bringen. Also es wird sehr kompliziert werden und das geht nur unter internationaler Hilfe.
Gibt es denn auch irgendwas, was wir hier in Deutschland tun können, wenn Sie sagen internationale Hilfe, also als normaler Bürger, was empfehlen Sie?
Ja, was wir ganz dringend brauchen, ist eine das ganze Land erfassende humanitäre Hilfe. Wer Hunger hat, denkt nicht an Wahlen oder an die Regierung. Wer Rache üben will, weil seine eigene Familie umgebracht worden ist, versucht sich zu bewaffnen, um sich selbst zu schützen. Wir dürfen also keine Waffenexporte in das Land bringen, was leider immerhin auch von westlichen Nationen immer wieder gemacht wurde. Wir müssen humanitäre Hilfe bringen und wir müssen die umliegenden Länder, die ja Kamerun und Tschad, die großen Einfluss haben auf die Zentralafrikanische Republik, auch in Richtung Frieden bewegen.
Das sagt Werner Strahl von Kap Anamur. Die internationale Gemeinschaft schickt militärische Hilfe erst einmal in die Zentralafrikanische Republik. Allerdings kommen die Truppen wohl erst im September an. Gleich sprechen wir noch darüber, wie die Arbeit von Kap Anamur in der Zentralafrikanischen Republik weitergeht. Domradio weltweit. Wir haben heute über den Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik gesprochen, wie die christlichen Anti-Balaka-Gruppen die muslimischen Seleka-Rebellen bekämpfen. Vorhin kam noch die Nachricht, dass am Samstag 22 Menschen in der Zentralafrikanischen Republik getötet wurden bei einem Anschlag auf eine Klinik. Darunter waren auch 3 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Werner Strahl von der Ärzteorganisation Kap Anamur ist im Moment bei mir. Herr Strahl, Sie haben eben noch mal telefoniert mit Ihrem Mitarbeiter, den Sie in der Zentralafrikanischen Republik haben, mit Volker Rath. Was hat er denn erzählt über den Anschlag? Weiß man da schon Näheres vor Ort?
Die Hilfsorganisationen im Land sind verbunden über OCHA, das ist die UNO-Organisation für Katastrophenfälle, die diese Nachrichten dann auch verbreitet zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen und sagt, dass unser Krankenhaus Bosombolé weit entfernt ist. Der Anschlag hat nahe der Grenze zum Tschad stattgefunden und wahrscheinlich hat es Probleme gegeben in der Verteidigung. Es war ein Anschlag im Krankenhaus, wo offensichtlich das Lager geplündert werden sollte. Und das ist eine Regel für internationale Helfer. Aber wir wissen ja nicht, ob es internationale Helfer oder lokale Helfer waren, die getötet worden sind. Es gibt eine Regel für internationale Helfer, dass man sich nie verteidigen darf, wenn Anschläge sind. Jedenfalls sind die internationalen Helfer immer in der Unterzahl, sind ja nie bewaffnet. Und deshalb ist eine Verteidigung eine Hazardspiel. Also man kann nicht gewinnen dabei, sondern läuft Gefahr, selbst denn getötet zu werden.
Wenn Sie solche Nachrichten erreichen, Sie haben schon viele Krisengebiete gesehen, auch Volker Rath war schon in vielen Krisengebieten unterwegs. Schockiert Sie sowas noch oder sagen Sie, das gehört schon fast zum Alltag? Wie gehen Sie mit sowas um?
Nein, also zum Alltag darf das nie gehören und wir sind natürlich ausgesprochen aufgeschreckt, wenn so etwas erfolgt und beobachten noch intensiver die Verhältnisse vor Ort, wobei wir uns gesichert fühlen durch die Menschen, denen wir schon geholfen haben oder denen wir helfen wollen. Wenn wir bekannt sind an der Einsatzstelle und gute Arbeit gemacht haben, ist das unsere größte Sicherung. Denn die Bevölkerung vor Ort weiß am ehesten, wo verdächtige Leute herumlungern oder Attacken laufen sollen, sodass wir uns da durch diesen Schutz am besten gesichert fühlen. Aber Sorgen haben wir natürlich immer und das ist unsere große Befürchtung, dass unseren Freunden irgendetwas passieren würde. Trotzdem, wir müssen mutig sein und uns den Problemen stellen und nicht wagemutig.
Wie lange wird denn das Team von Ihnen noch in der Zentralafrikanischen Republik bleiben? Können Sie das schon abschätzen?
Also unsere Verträge für die Mitarbeiter, die wir irgendwo in die Welt schicken, sind immer mindestens 6 Monate. Etwa die Hälfte unserer Leute, wenn sie sich vor Ort wohlgefühlt haben und ihre Arbeit als erfüllend angesehen haben, verlängern, dass sie mindestens 1 Jahr bleiben. Unser längster Mitarbeiter in Uganda ist jetzt schon seit 10 Jahren zu unseren harten Bedingungen im Einsatz.
Und wissen Sie, wie Sie die Projekte weiterführen? Also werden Sie bei diesen 3 Krankenhäusern bleiben, die Sie jetzt betreuen, oder werden Sie das noch ausweiten?
Das ist von 2 Dingen abhängig. Einmal von den menschlichen Möglichkeiten haben wir genügend Mitarbeiter, die wir dort französisch sprechend einsetzen können. Aber zum Teil auch von den lokalen Verhältnissen, ob wir gewünscht sind weiterhin. Das ist auch nicht immer der Fall, dass Regierungen manchmal aus politischen Gründen sagen, wir können keine ausländischen Beobachter brauchen. Zum Dritten aber natürlich auch von den Finanzreserven. Nicht? Können wir als kleine Organisation unsere Einsätze weiter so machen, wie wir das prinzipiell möchten?
Ein ganz wichtiger Hinweis, ich weise auch deshalb nochmal gerne darauf hin, dass auf unserer Seite domradio.de auch ein Link zu Kap Anamur zu finden ist. Wenn Sie also spenden möchten, finden Sie da auch die notwendigen Informationen. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Strahl, dass Sie heute mein Gast in der Sendung waren. Auf unserer Internetseite finden Sie natürlich auch weitere Informationen zur Zentralafrikanischen Republik. Ich danke Ihnen erstmal, wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit überall auf der Welt.
Und ich bedanke mich mit friedlichen Grüßen an Sie und Ihre Hörer.
Vielen Dank. Mein Name ist Anna Kohn. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss und auf Wiedersehen.